SWR 2 aktuell.
Und das sind die Themen heute Abend. Scholz will bessere Regeln für die Einbürgerung. Eine Schlammlawine verwüstet die Insel Ischia. Und wie Katar Islamisten unterstützt. Das war der Überblick. Am Mikrofon ist Josef Karcher. Einen schönen guten Abend. Bundeskanzler Scholz ist zuversichtlich. Er sagte es so, wir werden wohl ganz gut durch diesen Winter kommen. Der Kanzler hält Deutschland mit den bisherigen Weichenstellungen in der Energiekrise für gerüstet. Mit all den Entscheidungen, die man getroffen habe, könne man zu diesem Zeitpunkt sagen, und jetzt wörtlich, wir werden das durchstehen, gemeinsam. Ein weiteres Zukunftsprojekt schien ihm heute aber genauso wichtig, dass er es in seiner wöchentlichen Videobotschaft erwähnte. Ein neues Einbürgerungsrecht. Einwanderern soll es erleichtert werden, deutsche Staatsbürger zu werden. Ganz unumstritten ist das aber nicht. Aus Berlin dazu Barbara Kostolnik.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat seiner Innenministerin Nancy Faeser bei der Reform des Einbürgerungsrechts den Rücken gestärkt.
Deutschland braucht bessere Regelungen für die Einbürgerung,
sagte Scholz in seiner wöchentlichen Videobotschaft. Er nannte Deutschland das Land der Hoffnung für viele Frauen und Männer, die hierher kommen.
Manche leben hier schon sehr, sehr lange und haben Kinder und Enkel. Und deshalb ist es sehr gut, wenn diejenigen, die so lange bei uns leben, sich auch dafür entscheiden, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben.
Bundesinnenministerin Faeser will es Einwanderern unter bestimmten Voraussetzungen leichter machen, sich einbürgern zu lassen. Sie sollen beispielsweise schon nach 5, wie bisher nach 8 Jahren, die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen können. Außerdem soll es möglich sein, mehrere Staatsbürgerschaften zu besitzen. Die Opposition steht dem skeptisch gegenüber. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wählte drastische Worte.
Die deutsche Staatsangehörigkeit zu verramschen führt nicht zu mehr Integration, sondern leider genau zum Gegenteil. Die Staatsbürgerschaft sollte immer am Ende einer Integrationsbemühung stehen. Das ist das Grundprinzip. Das, was die Regierung jetzt vorschlägt, ist, dass man quasi zu Anfang schon die Staatsbürgerschaft übergibt und dann mal schaut, ob es mit der Integration noch so klappt. Das ist der vollkommen falsche Weg.
Die Pläne der Ampelkoalition würden nicht die Integration fördern, sondern zusätzliche Pull-Effekte bei der illegalen Migration auslösen. FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle hält dem entgegen, Deutschland brauche Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Die Koalition wolle mehr reguläre statt irreguläre Migration.
Wir müssen auch in der Welt dafür sorgen, dass Arbeitskräfte sich für dieses Land entscheiden. Und dazu gehört neben einem Einwanderungsgesetz, an dem wir gerade arbeiten, auf der anderen Seite dann auch ein Staatsangehörigkeitsrecht, mit dem diese Menschen schnell Deutsche werden können. Wohlgemerkt, wenn sie ihren Lebensunterhalt selber sichern können. Und daran wird sich auch nichts ändern.
Dass Union und AfD nun lautstark Bedenken äußern, hat Kuhle nicht überrascht.
Damit muss man rechnen, weil die Union über 16 Jahre nicht dazu beigetragen hat, dass unser Land, das ja schon lange ein Einwanderungsland ist, sich auch selber als Einwanderungsland versteht. Und das liegt eben daran, dass dieses Thema Zuwanderung, auch das Thema Einbürgerung, dazu geeignet ist, in der Gesellschaft bestimmte Ängste hervorzurufen.
SPD, FDP und Grüne hatten in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, das Einbürgerungsrecht zu reformieren.
Im Golf von Neapel, da liegt die Insel Ischia, berühmt seit alters her für seine Schönheit und für seine Thermalquellen, die Heilung versprechen. Jetzt ist der Insel Unheil zugestoßen, und zwar in Form einer riesigen Schlammlawine. Im gebirgigen Italien scheinen sich Unglücke dieser Art zu häufen, wohl auch wegen der massiven Niederschläge infolge des Klimawandels. Jetzt also ausgerechnet Ischia, das jährlich von rund 5 Millionen Touristen besucht wird und wo mehrere tausend Deutsche sich niedergelassen haben. Betroffen ist ein Thermalort im Norden der Insel. Jörg Seiselberg ist unser Italien-Korrespondent. Was weiß man über mögliche Opfer? Zunächst war ja die Rede von mehreren Toten.
Aus der Regierung gibt es unterschiedliche Angaben über mögliche Opferzahlen. Infrastrukturminister Salvini sprach zunächst von 8 Toten durch den Erdrutsch auf Ischia. Innenminister Piantedosi sagte dann einige Stunden später, bislang sei noch kein Opfer bestätigt. Man würde die Entwicklung weiter abwarten. Klar ist, dass zahlreiche Personen am Nachmittag vermisst wurden. 30 Familien waren noch vom Schlamm in ihren Häusern eingeschlossen und es gab massive Zerstörungen in den Straßen. Autos und Bäume wurden mitgerissen, teilweise bis ans Ufer des Meeres. Die Straßen waren schlammbedeckt. Die Helfer sagten, es sei ein Bild der Zerstörung.
Und wie konnte es überhaupt so weit kommen? Was ist die Ursache dieses Erdrutsches?
Die Katastrophe ist ausgelöst worden durch die großen Regenfälle in der vergangenen Nacht. Das sagt zumindest der Zivilschutz. 12 Zentimeter Niederschlag ist da innerhalb weniger Stunden niedergegangen über Ischia. Und dadurch haben sich Erdmassen gelöst auf einem Hügel oberhalb der Stadt Casamicciola im Norden der Insel. Und dadurch ist es zu einer massiven Schlammlawine gekommen, die rollte Richtung Casamoccia und dort alles mitgerissen hat. Bäume, Autos, sogar Busse wurden getragen durch die Straßen Casamoccias, durch den Schlamm bis an die Küste, bis ans Meer. Also verheerende Bilder aus Casamoccia, aus Ischia. Der Leiter des Zivilschutzes, Curcio, spricht von einer Tragödie.
Mittlerweile ist es ja dunkel geworden. Wie kommen denn die Rettungsarbeiten voran?
Die Rettungsarbeiten werden erschwert durch die anhaltend schlechten Wetterbedingungen auf Ischia. Teilweise herrschte immer noch Windstärke 11. Es war sehr schwierig, auch aus dem nahegelegenen Neapel Rettungskräfte zu bringen nach Ischia über den Luftweg oder auch übers Meer. Mittlerweile sind einige eingetroffen, helfen jetzt dabei, Wege freizumachen, um vorzudringen zu den Häusern, um dort die Familien zu befreien, die in Häusern eingeschlossen sind. Von Schlammmassen und Innenminister Piantedosi sprach in der Tat von großen Schwierigkeiten, die es gäbe bei den Rettungsarbeiten. Er sei auch in ständigem Kontakt mit Ministerpräsidentin Meloni, um sie über den Fortgang der Rettungsarbeiten zu informieren.
Aus Rom zugeschaltet Jörg Seiselberg, SWR 2 aktuell. Am kommenden Montag trifft sich die baden-württembergische Landesregierung zu einem Kabinettsabend mit einem Sorgenthema. Bildung. Früher war Schulbildung ein Aushängeschild für Baden-Württemberg, das nach Bayern regelmäßig an der Spitze der Rankings stand. Jetzt tummelt sich das Land der Tüftler und Erfinder im breiten Mittelfeld. Die Blicke schauen neidvoll zum Beispiel in Richtung Norden. Warum fehlt es hier im Südwesten an Unterrichtsqualität und warum mangelt es auch an Lehrerinnen und Lehrern? Diesen Fragen ist unser landespolitischer Reporter Christian Susanka nachgegangen.
Für Grundschullehrerin Ricarda Kaiser fällt die Bilanz ernüchternd aus. Ihr Vorwurf, in den vergangenen Jahren hat die Politik die Grundschule kaputt gespart. Dort fehlen vielerorts nicht nur Lehrer, es gibt auch keine zusätzlichen Förderstunden mehr, um Leistungsschwachen helfen zu können.
Vielleicht hat man sich zu lange ausgeruht auf dem Erfolg, den wir mal hatten. Aber angesichts der Tatsache, dass wir immer noch eines der reichsten Bundesländer sind und im Vergleich dazu Bundesländer, die wesentlich weniger Geld zur Verfügung haben, ja besser abschneiden und andere Prioritäten setzen, muss es da einfach jetzt auch ein Umdenken geben.
Eigentlich sollte die Unterrichtsqualität vor 3 Jahren durch ein eigenes Institut verbessert werden. Doch für viele Lehrer bedeutet Fortbildung automatisch ein schlechtes Gewissen, so die Einschätzung von Christoph Straub vom Grundschulverband.
Wenn ich an Fortbildung teilnehmen möchte, führt das möglicherweise zum Unterrichtsausfall. Und das ist auch nachvollziehbar.
Doch der Grundschulexperte kritisiert auch noch eine andere Entwicklung. Weil vielerorts Grundschulen akuten Lehrermangel haben, kommen dort auch immer wieder und immer mehr Quereinsteigende zu einem Lehrauftrag. Und das wiederum mit langfristigen Folgen.
Auch da wird sich zeigen, dass hier vielleicht auch Kinder noch mehr verloren gehen, weil eben die Qualität des Unterrichts nicht so sein kann wie bei einer ausgebildeten Lehrkraft.
Unsauber findet der Landeselternbeirat und sein Vorsitzender Michael Mittelstädt, dass zuletzt der Migrationshintergrund in den Schulklassen als eine der Ursachen für den Abfall der Bildungsqualität diskutiert wurde, zuletzt im Zusammenhang mit der IQB-Studie.
Wenn Sie die Zahlen genau angucken, dann werden Sie feststellen, dass auch ohne den Migrationshintergrund das Niveau massiv abgesackt ist. Das Problem ist auch ohne die Migranten da. Da hat man tatsächlich sich wieder mal ein Feigenblatt vorgehängt, das letztendlich nicht die Wurzel des Übels beschreibt.
Baden-Württemberg ist nicht mehr das Bildungsland, auf das alle schauen. Jetzt heißt es von anderen lernen, sagen Experten. Und manche Lektionen sind ganz einfach, sagt Schulrektor Walter Bayer.
Grundsätzlich glaube ich, dass mehr Geld in die Hand genommen werden muss. Das Statistische Bundesamt hat belegt, dass in Hamburg zum Beispiel 12.000 Euro pro Kopf pro Grundschüler ausgegeben werden pro Jahr. In Baden-Württemberg sind es eben zwischen 6.000 und 7.000 Euro. Ganz gravierender Unterschied.
Morgen ist der erste Advent und das ist gleichzeitig auch der Start für die Weihnachtsaktionen der beiden großen christlichen Kirchen. Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt beginnt seine Aktion in Oldenburg in Niedersachsen. Sie trägt den Titel »Eine Welt, ein Klima, eine Zukunft«. Und mit einem Gottesdienst im Trierer Dom eröffnet die katholische Kirche ihre bundesweite Adveniat-Weihnachtsaktion. Das Lateinamerika-Hilfswerk sammelt in diesem Jahr unter dem Motto »Gesundsein fördern«. Ein sehr wichtiges Thema für die Menschen in Lateinamerika. So ist zum Beispiel in Guatemala ungefähr jedes zweite Kind unterernährt. Alle 40 Minuten stirbt nach Berechnungen von UNICEF ein Kleinkind. Zum Auftakt der Adveniat-Aktion sind auch Vertreter aus Lateinamerika nach Trier gekommen. Menschen, die täglich mit der Not, den Problemen und dem Elend in Lateinamerika konfrontiert sind und versuchen, nach Kräften zu helfen. SWR-Reporterin Claudia Krell berichtet, was mit den Hilfsgeldern vor Ort geschieht.
Schwester Chiani Ramos findet klare Worte. In einem Land wie Guatemala sollte es keinen Platz für chronische Unterernährung, Krankheiten oder den Tod von Kindern geben. Die Realität sieht jedoch anders aus. Immer mehr Kinder kommen mit viel zu wenig Gewicht auf die Welt, sagt sie, und haben damit ein hohes Risiko, wenn sie erwachsen sind, ernsthaft zu erkranken. Chiani Ramos leitet das Kleinkindpastoral im Bistum Santiago de Guatemala. Es gebe eine Gesundheitsversorgung, aber nur gegen Geld und damit nur für Reiche. Die Mehrheit der Bevölkerung könne sich das nicht leisten. Und genau da setzt Schwester Chiani mit den Mitarbeitenden an. So haben sich die Helfer zum Beispiel während der Corona-Pandemie darum gekümmert, dass Medikamente, Hygieneartikel und Lebensmittel zu den Menschen kamen. Schwester Chiani Ramos.
Und zum anderen nutzen wir auch die Adveniat-Spendengelder für die Arbeit der Kleinkindpastoral, die auf längere Sicht angelegt ist, auf eine Veränderung der Gesundheitssituation eben für die Schwangeren, für die Familien, die Kinder haben bis zu 6 Jahren. Und wir verwenden da die Spendengelder ganz konkret, um zum Beispiel Hefte zu drucken, in denen die Familien die Entwicklung ihres Kindes eintragen können. Die Kinder werden gewogen, gemessen. Und das ist eine Arbeit, die vielleicht noch wichtiger ist, wenn man das so gewichten möchte.
Bischof Eugenio Cota lebt und arbeitet im Amazonasgebiet. Auch er ist nah dran an den Menschen. Mit Hilfe des Adveniat-Hilfswerkes, sagt er, ist es möglich, zum Beispiel den Indigenen zu helfen. Und sehr wichtig für die Menschen zwischen Brasilien und Bolivien sei das sogenannte Caritas-Boot, das eine medizinische Grundversorgung anbietet.
Es handelt sich hier um ein Boot, das mehr oder weniger 25 Meter lang ist. Und dort befinden sich 2 kleine Arztpraxen. Und das, was Adveniat in diesem Projekt bieten kann, ist eine Hilfe für die Bezahlung der Krankenschwester und der Medikamente. Denn wenn wir die Leute untersuchen und nichts anbieten können, kommt es zu keinem anderen Ergebnis.
Vor mehr als 60 Jahren ist Adveniat gegründet worden. Seitdem sind nach Angaben des Hilfswerkes rund 2,5 Milliarden Euro gespendet worden. Doch eine Studie der Deutschen Bischofskonferenz über den ehemaligen, inzwischen verstorbenen Geschäftsführer von Adveniat, Emil Steele, hat dem Hilfswerk geschadet. Übergriffe und sexueller Missbrauch Minderjähriger werden Steele vorgeworfen. Auch soll er dafür gesorgt haben, dass Missbrauchstäter vor Strafverfolgung geschützt wurden. Der jetzige Hauptgeschäftsführer Pater Martin Meyer bezeichnet dies als erschütternd und beschämend. Eine unabhängige Untersuchung des gesamten Komplexes sei in Auftrag gegeben worden.
Das sind wir den Betroffenen, den Überlebenden, den Opfern schuldig, dass die Wahrheit ans Licht gebracht wird und dass alles auch unternommen wird, um zu verhindern, dass in der Zukunft Ähnliches geschieht.
Schon wieder ist ein Auslandseinsatz der Bundeswehr praktisch gescheitert. Nach Afghanistan geht es diesmal um den westafrikanischen Krisenstaat Mali. Die Entscheidung ist gefallen. Die Bundeswehr soll bis Frühjahr 2024 abziehen. Damit hat der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr ein Ablaufdatum und reiht sich ein in eine länger werdende Liste von Bündnispartnern, die die Reißleine ziehen. Der Grund, die Beziehungen zur malischen Militärjunta haben sich zusehends verschlechtert. Aber auch das Ziel, Mali zu stabilisieren und den Terror zu besiegen, das ist nicht aufgegangen. Die Sahelzone gilt 10 Jahre, nachdem in Malis Norden Extremisten überfallen wurde, als weltweiter Hotspot für islamischen Terror. Dunja Sadaki berichtet.
In Mali sorgt der Gedanke an einen Abzug deutscher Truppen für gemischte Gefühle. Werden Extremisten den Abzug für sich nutzen? Diese Frau aus Gao im unsicheren Norden Malis zeigt sich ratlos.
Der Abzug all dieser Militärs ist vielleicht ein gutes Zeichen, denn seit 2012 bis heute sind wir in derselben Situation und es verschlechtert sich nur. Ich weiß nicht, wir haben diese ganzen ausländischen Sicherheitskräfte hier, aber wir sehen trotzdem keine Erfolge.
In Gao ist auch die Bundeswehr stationiert. Sie ist Teil von mehr als 12.000 internationalen Sicherheitskräften, die Mali seit 2013 zur Stabilität verhelfen sollen. Aktuell beteiligen sich auch 1200 Soldaten der Bundeswehr an der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA. Ihre Aufgabe? Städte sichern, die Bevölkerung schützen und Aufklärung betreiben. Doch die Militärbündnisse stehen seit Jahren in der Kritik, erklärt Hannah Armstrong, Expertin der Denkfabrik International Crisis Group.
Die Bemühungen, diese extremistischen Gruppen zu beseitigen, haben nicht gefruchtet. In vielen Fällen haben die Einsätze sogar dazu geführt, dass ländliche Räume noch weiter in die Hände dieser bewaffneten Extremisten gefallen sind.
Terror und Gewalt haben sich schon lange über Landesgrenzen hinweg ausgebreitet. Deswegen sind teilweise auch bereits in Nachbarstaaten internationale Truppen aktiv, wie in Niger. Hier haben Frankreich, die USA und auch Deutschland schon Militärstützpunkte. Frankreich hat Malis Nachbarstaat als neuen strategischen Ort für den Antiterrorkampf im Sahel auserkoren. Auch weil die Militärjunta in Bamako Wahlversprechen bricht und Deals mit russischen Söldnertruppen hat. Doch auch in anderen Sahelstaaten wüchsen aufgrund der schlechten Sicherheitssituation Skepsis und Zorn gegenüber internationalen Militärbündnissen, erklärt der nigrische Sicherheitsanalyst Mahaman Sanusi.
Die Frage des Sicherheitsmanagements in der Sahelzone erscheint paradox. Denn je mehr ausländische Armeen in der Sahelzone operieren, desto mehr verschlechtert sich die Sicherheitslage. Wir haben den Eindruck, dass sich Terrororganisationen an diese Militärbündnisse anpassen und über eine große Widerstandsfähigkeit verfügen. Da fragen sich die Bürger, ob diese Streitkräfte überhaupt effektiv sind.
Umsonst sei das Mali-Engagement aber auch nicht gewesen, bewertet Ulf Lessing, Sicherheitsanalyst von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako.
Man muss einfach auch ganz klar sagen, ohne die Bundeswehr Mali noch viel stärker abgerutscht Richtung Failed State. Man hat zumindest die Dschihadisten ein bisschen eindämmen können und man kann das ganz gut sehen in Gao, wo Menschen aus anderen Regionen Zuflucht suchen. In Gao ist die Bundeswehr und deren Präsenz ist auch noch ein Stück Stabilität für die Bevölkerung.
Doch welche Lösungen kann es dann überhaupt in Mali und im Sahel geben? Henrik Mayhack leitet das Referat Afrika der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Er sagt, in Mali und in der Region zu bleiben sei richtig und wichtig. Aber das Engagement müsste sich verändern, afrikanischer werden.
Ich glaube, wir kommen in Mali nur zu einer Stabilisierung, wenn wir zunächst einmal uns darum kümmern, dass die humanitäre Versorgung der Bevölkerung weiterhin ermöglicht wird. Und hier hat MINUSMA eine wichtige Rolle gespielt. Umso wichtiger ist, sich zu überlegen, wer kann das langfristig absichern. Da könnte man einerseits sagen, man führt MINUSMA weiter oder man sorgt dafür, dass diese Aufgaben an eine Mission übertragen werden, die zum Beispiel von der Afrikanischen Union angeführt wird. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass dazu eben der Dialog mit schwierigen Akteuren gehört, mit denen man bisher nicht reden wollte.
Schwierige Akteure, damit sind auch gesprächsbereite extremistische Gruppen gemeint. Bislang ein No-Go für internationale Partner. In den betroffenen Ländern aber oft politisch und gesellschaftlich begrüßt.
Die Fußball-Weltmeisterschaft hat den Fokus auf das Ausrichterland Katar gerichtet. Das Emirat am Persischen Golf spielt auf und spielt mit. Nicht nur sportlich und wirtschaftlich, sondern auch politisch. Wir erinnern uns zum Beispiel an 2011. Damals gingen Millionen Menschen in der arabischen Welt gegen ihre autoritären Herrscher auf die Straße. Dabei bekamen sie Unterstützung aus eben Katar. Das Emirat setzte darauf, dass künftig die Muslimbrüder die Macht übernehmen würden. Katar unterhält seit Jahrzehnten gute Beziehungen zu Islamisten, ist aber auch ein enger Verbündeter der USA. Ein Grund dafür, warum der kleine Golfstaat in vielen Konflikten als Vermittler agiert, aber auch kritisch beäugt wird. Eine Analyse von Anne Almeling.
Feiernde Fans an der Strandpromenade, gesperrte Straßen, überfüllte U-Bahn-Wagen. In der katarischen Hauptstadt Doha ist die Fußball-Weltmeisterschaft überall präsent. Nicht allen Einheimischen gefällt das.
Denn in Katar dominiert, genau wie im benachbarten Königreich Saudi-Arabien, der Wahhabismus, eine streng konservative Lesart des sunnitischen Islam. Ein Grund dafür, dass während der WM nicht nur Fußballfans aus aller Welt nach Katar kommen, sondern auch einflussreiche Muslime. Pünktlich zur Eröffnungsfeier der Fußball-WM reiste auch Zakir Naik nach Doha, einer der bekanntesten und umstrittensten Fernsehprediger der Welt. Der 57-jährige Moslem mit indischen Wurzeln hat unter anderem Peace TV Network gegründet, den weltweit größten religiösen Satellitenrundfunk.
Der Bibel nach, dem Christentum nach, kann ein Mann so viele Frauen haben, wie er will. 4, 5, 10, 1000. Es gibt keine Grenze. Im Islam gibt es eine Grenze. Dort heißt es, heirate 2, 3 oder 4 Frauen. Aber wenn du ihnen nicht gerecht werden kannst, heirate nur eine.
In seinem Heimatland Indien wird Zakir Naik der Hassrede, Aufstachelung und Geldwäsche beschuldigt. Dass er nach Katar reist, ist keine Überraschung. Das Emirat gilt zwar als enger Verbündeter der USA, pflegt aber auch gute Beziehungen zu Islamisten und agiert immer wieder als Vermittler, zum Beispiel zwischen den USA und den Taliban in Afghanistan. Katar unterstützt auch andere islamistische Organisationen, wie die Hamas im Gazastreifen und die Muslimbrüder, die größte Bewegung des politischen Islam in der arabischen Welt. Als 2011 Millionen Menschen in der arabischen Welt gegen ihre autoritären Herrscher auf die Straße gingen, stellte sich Katar auf die Seite der Demonstranten. Denn das kleine Emirat am Persischen Golf setzt darauf, dass künftig die Muslimbrüder die Macht in der arabischen Welt übernehmen, sagt Islamwissenschaftler Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
In gewisser Weise sehen wir da, dass Katar eine Wette auf die Zukunft abschließt. Sie wetten nämlich darauf, dass die Muslimbrüder auch zukünftig eine Rolle spielen werden. Und wenn man sich einmal Länder wie Ägypten anschaut, dann ist das auch nicht ganz so unwahrscheinlich, weil die einzige wirkliche starke Alternative zum Regime ist weiterhin die Muslimbruderschaft. Die Muslimbruderschaft ist die einzige Organisation im Land, die über eine Massengefolgschaft verfügt und, obwohl ihre Strukturen zerschlagen sind im Moment, wahrscheinlich auch in der Lage wäre, aus dem Exil heraus sehr, sehr schnell Strukturen aufzubauen.
Ein Grund dafür, dass Katar seine guten Beziehungen zu den Muslimbrüdern aufrecht erhält. In den konservativen Kreisen der katarischen Bevölkerung kommt das gut an. Sie stehen der Fußball-WM, der hohen Zahl an ausländischen Touristen und der lauten Kritik an den Arbeitsbedingungen für Gastarbeiter eher ablehnend gegenüber. Um Kritik zu vermeiden, kümmert sich die politische Führung auch um ihre Interessen. Dass Katar dafür auch islamistische Prediger einlädt, dafür gibt es keinen Beleg. Doch Islamisten wie Zakir Naik können sich sicher sein, dass Katar sie willkommen heißt, auch ohne offizielle Einladung.
SWR 2. 2 Minuten mit Jan Seidel.
Ich weiß auch nicht. Ich gebe mir ja Mühe, aber diese Fußball-Weltmeisterschaft bleibt einfach zwiespältig für mich. Einerseits will ich diese Party nicht unterstützen, andererseits habe ich dann aber doch zu viel Interesse an den Spielen. Andersrum, einerseits wollte ich das Spiel der deutschen Mannschaft angucken, habe aber nach diesem verwirrten 1:2 auch schon wieder keine Lust mehr. Typischer Zwiespalt, auch das Drumherum. Gibt es ein netteres und gleichzeitig skurrileres Symbol als einen Streit um einen Regenbogen? Und vermeintliche Starköpfe, die dann doch einlenken? Passt nicht ins Bild. Wobei Heuchelei natürlich heuchlerisch bleibt. Katarer, FIFA, alles für Geld, alles für Geltung. Wollen Sie ein Bier? Seien Sie froh, dass Sie vor dem Fernseher sitzen und nicht im Stadion, weil das gibt es da nicht. Oder nur nach Sonnenuntergang oder irgend sowas. Eigentlich illegal, im Moment legalisiert, dafür nicht im Stadion oder am Stadion und wenn dann nur zu bestimmten Zeiten in bestimmten Zelten relativ weit weg. Dafür ist da unten, wo es kein Bier gibt oder nur erschwert, das Wetter deutlich besser. Deutlich schöner als 10 Grad mit Regen zumindest. Noch ein Vorteil Katar, 2 Stunden Zeitunterschied. Da könnte ich das Bier schon früher aufmachen, bei Bedarf schon zum ersten Spiel des Tages und wenn es halt welches gibt, wie gesagt. Teuer soll es leider auch sein in Katar, aber wahrscheinlich haben die auch nur wenige Brauereien, wenn Bier sonst verboten ist. Klassischer Zwiespalt halt. Was mache ich, wenn die deutsche Mannschaft morgen schon rausfliegt? Endlich dieses total zwiespältige Turnier ausschalten oder doch noch die schöneren und spannenderen K.O.-Spiele angucken? Abschalten wäre irgendwie erleichternd, aber eigentlich auch schade. In der Wüste weiß man, das Leben ist nicht schwarz oder weiß. Es hat endlos viele Facetten. Von beige